Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts World of Ghibli um und über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie immer niemand Geringeres als der wunderbare, charismatische und auch etwas übermüdete nach einem wunderbaren Festival, ja, das er überlebt hat, Thomas van der Schack. Hallo Thomas.
Konnichiwa, Shaggy Senpai.
Ja, das Banzai-Filmfestival liegt hinter uns. Und es war ja leider so, dass ich spontan abspringen musste, da ein paar Schauspieljobs dazwischen gekommen sind, wo die quasi ein Notfall-Schauspieljob sozusagen, da ist jemand ausgefallen, krankheitsbedingt. Und ich bin tatsächlich eingesprungen, deswegen war ich gar nicht beim Festival. Es tut mir so unglaublich leid, dass ich nicht da sein konnte. Ich hatte echt mich drauf gefreut. Aber ein Notfall ging vor und da musste ich dann tatsächlich hin. Meine Duo-Partnerin auf der Bühne hatte einen Notfall, brauchte jemanden. Ich war da. Und ich war leider dann da, demzufolge nicht beim Banzai-Festival. Ja, was war? Wie war es, Thomas? Erzähl mal ein bisschen was von, bevor wir über unseren wunderbaren Film heute sprechen.
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass du wirklich was verpasst hast. Hm. Ja, wir hatten im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall, denke ich mal, eine Steigerung von 500 bis 600%. Was ja auch nicht unbedingt weiter schwierig ist, weil das erste Festival fiel ja leider genau in die Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Und insofern haben die dieses Jahr nicht gegolten. Und es waren wirklich viele, viele interessierte Menschen da. Und sie kamen teilweise sogar aus Berlin angereist mit Jugendherbergsübernachtungen. Und die sich dann auch alle Filme angeschaut haben. Und es hat sich eine schöne Gruppe von Otaku-Freunden gefunden, die sich über Anime im Allgemeinen ausgetauscht haben und es waren viele neue Menschen da, die mit Animes bis dato gar nichts am Hut hatten und sich mal auf ein Experiment einlassen wollten und wirklich sehr begeistert waren von dem, was sie gesehen haben. Also durch die Bank weg, muss ich sagen, war es wirklich ein sehr gelungenes Festival und wir freuen uns jetzt schon alle auf das nächste Jahr und gehen quasi schon wieder in die Planung und sind schon dabei, wieder die Filme für nächstes Jahr auszusuchen.
Vielleicht müssen wir ja gar nicht bis nächstes Jahr warten. Vielleicht kommt ja vorher noch zumindest vielleicht mal eine besondere Filmnacht. Könnte das sein, lieber Thomas?
Ja, das könnte sein.
Und was?
Okay. Am 22. Oktober findet nämlich nochmal die Banzai Anime Filmnacht statt, wo wir die Made in Abyss Trilogie zeigen. Wer Made in Abyss kennt, die Serie schon gesehen hat, der weiß, wovon wir sprechen oder wovon ich jetzt gerade spreche. Wir zeigen ja, wie gesagt, die Trilogie und die beinhaltet die Serie als zwei Recap-Filme, wo ich das Gefühl habe, da fehlt eigentlich kaum was. Ja. Und der Nachfolgefilm Dawn of the Deep Souls, beziehungsweise Souls of Darkness. Und ja, das ist, denke ich mal, etwas, was diesmal leider überhaupt gar nicht für Kinder geeignet ist. Darauf sollte man achten, wenn man sich Tickets besorgen möchte für die Made in Abyss Filmnacht. Aber ansonsten erwartet einen ein grandioses Filmspektakel, würde ich sagen, was es locker mit der Herr der Ringe-Trilogie aufnehmen kann, meiner Ansicht nach, und die einen Steven Spielberg neidisch machen würde aufgrund des Plots, der Handlung und des Films.
Herr der Ringe-Trilogie halte ich natürlich für sehr gewagt. Ich mag die Made in Abyss Film natürlich auch, aber da legt man sich natürlich mit dem Branchenprimus an, auch in dem Fall aber ich meine, Geschmäcker sind verschieden. Ich bin ein großer Fan dieser Trilogie. Natürlich bin ich ein noch riesengroßer Fan der Herr der Ringe-Trilogie. Sagen wir mal so, die Hobbit-Filme schlägt es um Welten auf jeden Fall
Made in Abyss. Ja, aber was soll ich sagen? Ich bin halt großer Made in Abyss-Fan. Das ist meine absolute Lieblingsserie. Also ich finde es fantastisch. Und ich würde mich freuen, wenn viele auch zur Filmnacht auftauchen. Und die Leute sich einen eigenen Eindruck machen und ich quasi meine Begeisterung für Made in Abyss mit vielen, vielen Menschen teilen kann, darf.
Bist du denn auch ein großer Chi the Pratt-Fan? Denn über diesen Film werden wir heute sprechen, lieber Thomas. Worum geht's in diesem Film?
Gut, also erstmal heißt es Chi the Pratt. weil Chi ist nicht Englisch, sondern ist Japanisch, Chie.
Und, eigentlich heißt es Jarenko-Chi.
Jarenko-Chi, ja. Genau. Ja, ich bin Chi-Fan, muss ich sagen. Also ich war von dem Film, über den wir jetzt heute sprechen wollen, schon mal vorab, sehr begeistert. Der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber da, denke ich, gehen wir jetzt im Detail in diesem Podcast ein wenig näher ein.
Genau, deswegen frage ich dich nochmal, worum geht's in diesem Film, lieber Thomas?
Gut, also, worum geht's? Da haben wir die 10-jährige Chie, die sich selbst als das unglücklichste Mädchen Japans bezeichnet. Sie hilft ihrem Vater, ein kleines Grillrestaurant in Osaka zu führen. Ihr Vater jedoch ist spielsüchtig, ständig verschuldet, gewalttätig und auch sonst irgendwie wenig zu gebrauchen. Kein Wunder also, dass seine sanftmütige und gutherzige Frau Yoshi ihn schon vor langer Zeit verlassen hat. Da sich aber nun mal jemand um den Haushalt und die Finanzen kümmern muss, arbeitet Chie im Familienrestaurant mit und muss dafür sorgen, dass das Geld nicht in falsche Hände gerät. In die ihres Vaters nämlich. Zum Glück ist Chie alles andere als auf den Mund gefallen und gibt nicht nur ihrem Vater Paroli, sondern auch den Yakuza, mit denen er ständig aneinander gerät. Chies größter Wunsch allerdings ist es, die Familie wieder zusammenzubringen, wofür sie ihrem Vater unter anderem erstmal einen Job besorgen muss. Aber das ist nur ein kleiner Nebenschauplatz all der Ereignisse, die rund um Chie in Isao Takahatas Frühwerk passieren.
Ja. Der Film ist 1981 in den japanischen Kinos erschienen, 1981, basiert auf auch einem Manga von Izumi Haruki, das habe ich hoffentlich auch richtig ausgesprochen.
Izumi Haruki, ja.
Izumi Haruki, ganz genau. Und daraufhin folgten ja auch noch zwei Serien, die auch von Takahata als Chief Director oder Chefregisseur betreut wurden. Hast du die Serien auch mal gesehen?
Nee,
anfänglich schon, doch. In der Produktion fing es anfänglich mit Takahata an.
Ja, die erste Serie wurde von Takahata produziert als Regisseur oder als Regisseur betreut. Die zweite Serie dann aber nicht mehr.
Aber war er da nicht beratend noch, stand er da nicht beratend noch zur Seite? So habe ich es zumindest gelesen.
Diese Info habe ich nicht, nee.
Hast du die Serien gesehen auch?
Nee, ich habe alles versucht, um sie zu bekommen oder mal reinzuschauen, aber leider ist wirklich bei uns oder auch auf Englisch, wie auch immer, nur der Film verfügbar.
Ich habe auch nur ein bisschen drüber lesen können, tatsächlich tauchen viele Motive des Films, der ja auch so ein bisschen so wirkt wie so, also keine stringente Handlung hat, sondern auch so wirkt wie so auch zusammen, so ein bisschen zusammengesetzt aus, ein bisschen auch Slice of Life Ausschnitte aus dem Leben, aber dann doch eine grobe Handlung irgendwie drüber steckt. Du hast die Yakuza angesprochen, die spielen hier eine Rolle, aber auch erstmalig, ich weiß gar nicht, ob es erstmalig war, aber ein anderes Motiv, was Takahata ja nochmal aufgegriffen hat, sind die Tierhoden. Auch die tauchen hier auch schon mal sehr präsent auf und das hat mich doch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, in diesem Film. Wir sprechen natürlich von den Katzenhoden, lieber Thomas.
Genau, ja, wer weiß, vielleicht hat Takahata eine besondere Affinität zu Hoden oder keine Ahnung, oder ein gestörtes Verhältnis, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wir hatten ja das erste Mal bereits über Hoden in einem Takahata-Film in dem Podcast zu Pompoko gesprochen. Ja, aber im Vergleich zu den Hoden bei Pompoko, mit denen die Marderhunde in der Lage waren, magische Dinge tun zu können, handelt es sich hier bei Chie the Bread einfach um goldene Kügelchen. Ne? Glorifizierte goldene Kügelchen, die die Stärke einer Katze quasi ausmachen. Entfernst du ihr die goldenen Kügelchen, verliert sie auch ihre Stärke.
Ja, da gab's ja den Kampf am Anfang zwischen den beiden Katzen. Antonio auf der einen Seite, der Kater,
der Kampfkater.
Der Kampfkater des
Yakuza, der Yakuza, Kampfkater, genau.
Ja, am Anfang noch der quasi Yakuza, ja, Chef aus diesem Bereich zumindest, der dann später auch noch eine Wandlung durchgemacht hat. Und wie heißt er, Kotetsu?
Kotetsu, ja.
Genau, der Kater, den Che, ja, ganz am Anfang des Films auch, ja. Ist er dazugelaufen oder war der da schon ihr Kater? Ich glaube, den hat sie da ja erst auch am Anfang kennengelernt quasi.
Genau, ich glaube auch, dass der ja am Anfang erst zugelaufen ist, weil sie ihn als genauso arm und unglücklich betrachtet hat wie sich selbst, hat sie ihm was zu fressen gegeben. Und wie das halt so oft ist bei Tieren oder auch bei Menschen, gibt man ihm was, bleiben sie.
Und am Ende gab es ja noch den Kampf nochmal des Juniors, des Sohnes von Antonio mit Kotetsu. Und da waren ja dann in diesem Kartönglein, das vergraben war, der, wie du es gesagt hast, goldene Hoden, die Zeichen der Stärke von Antonio noch drin. Und dann gab es am Ende doch aber auch noch trotzdem ein Happy End.
Ja, genau. Weil Kotetsu sich als weiser Kampfkater herausgestellt hat, der ist dem Junior von Antonio, dem Yakuza-Kampfkater, gegönnt hat, quasi sein Gesicht wahren zu können und seinen Vater rächen zu können. Und dadurch quasi eigentlich gar nicht mitgekämpft hat, sondern einfach nur, wie sagt man, Gandhi-esk, einfach nur gewaltlosen Widerstand geleistet hat. Und damit aber letztendlich doch gewonnen hat.
Ja, also Junior hat quasi den Sieg auch dann, den Sieg seines Gegenübers doch auch anerkannt. Ich kann heute gar nicht über Synchronsprecher sagen, denn tatsächlich dieser Film nie ins Deutsche synchronisiert worden und meines Wissens auch nicht ins Englische, oder Thomas?
Nee, es gibt ihn quasi nur mit englischen Untertiteln.
Ja. Aber trotz allem kennt man einige der Synchronsprecher in diesem Fall. Also zum einen Norio Nishikawa, der den Vater hier von Che spricht. Das ist nämlich ein bekannter auch Stand-up-Comedian und Schauspieler in Japan. Und ich habe den vorher tatsächlich vom Gesicht her schon mal gekannt, weil ich glaube, dass er bei Takeshi's Castle mal eine Rolle gespielt hatte, mal ganz kurz, weil du das kennst, Takeshi's Castle. Und Shinatsu Nakayama, die Shie spricht, die ist auch eine Bekannte, ja, aber die hat auch erfolgreich gesungen, hat auch einige Musikalben in Japan rausgebracht. Die beiden kennt man vielleicht vom Namen, die anderen kannte ich jetzt tatsächlich nicht.
Ja, ich kenne mich mit Synchronsprechern jetzt leider nicht so aus, insofern glaube ich dir das erstmal alles so. Also ich kann da nichts Gegenteiliges sagen.
Lass uns noch ein bisschen kurz über den Charakter des Vaters sprechen, weil der ja, ich finde, für mich ein sehr unsympathischer Charakter von Anfang, im Grunde auch bis Ende bleibt. Ich meine, es geht auch so ein bisschen darum, dass Jay ja gerne die Eltern wieder zusammen hätte, aber will man wirklich ihn mit der wirklich netten, lieben Mutter wieder zusammen sehen?
Ja, genau, wenn man es genau nimmt. Also wirklich, der Vater ist zwar irgendwie witzig und erinnert mich in vielerlei Hinsicht an Homer Simpson irgendwie. Aber als Shie es dann geschafft hat, Tetsu, also ihren Vater, und Yoshi, ihre Mutter, wieder zusammenzubringen, fragt man sich eigentlich, ist das wirklich ein schlauer Schachzug von ihr gewesen? Weil die beiden passen eigentlich überhaupt nicht zusammen und der Vater ist auch überhaupt nicht begeistert davon, eigentlich auch bis zum Ende. Eigentlich kommen sie nur wieder zusammen, um Chie einen Gefallen zu tun. Aber gut ist es nicht wirklich.
Nee. Und der Vater ja auch gerade am Ende auch nochmal, wo der ehemalige Yakuza-Chef, ja, der ja dann ein eigenes Restaurant eröffnet hat, dann wirklich in Frieden eigentlich da auch lebt, den quasi mit betrunken macht, damit es dann doch zum Duell der Katzen kommt. Warum macht er das eigentlich? Warum will er einfach Unruhe stiften oder warum macht er das?
Tetsu, also Chies Vater, betrachtet halt Kotetsu, den Kater, als Störenfried, weil Kotetsu eigentlich, so habe ich das empfunden, fast stärker ist als Tetsu selbst. Und Tetsu hält sich ja selbst für den Allerstärksten und scheinbar ist er das ja auch, weil er ja ständig irgendwie dabei ist, irgendwelche Yakuzas zu vermöbeln, was ja einerseits wiederum okay ist, aber andererseits kann er, glaube ich, niemanden zusätzlich noch in seinem Haushalt gebrauchen, der ähnliche Stärke beweist irgendwie wie er selbst. Und letztendlich ist Tetsuya seiner Mutter gegenüber und seinem ehemaligen Lehrer gegenüber und Chie gegenüber und so weiter. Da zieht er ja eigentlich immer quasi so die schwarze Peterkarte. Also da ist er ja eigentlich immer der Schwächere. Er ist nur außerhalb des Hauses, ist er halt der Großkotz und der Starke.
Vielleicht sollte man zum Film noch erwähnen, der ja produziert wurde von Toho. Toho, auch großer Verleih in Japan, sehr bekannt. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und animiert bei TMS Entertainment. Und die ja haben ja auch Rechte für diverse andere große Franchises, wie zum Beispiel Detective Conan, Lupin the Third, da haben wir schon drüber geredet. Das ist auch auf jeden Fall ein sehr großes Animationsstudio, was da ja auch dahinter steckt. Und gerade Toho, die tauchen in dem Film auch übrigens nochmal auf, denn Toho ist auch der Verleih, der auch natürlich die großen Godzilla-Filme der damaligen Zeit rausgebracht hat. Und Godzilla sehen wir tatsächlich auch im Kino dort in the Pratt. Und dann, da läuft Son of Godzilla, übrigens einer meiner Lieblings-Godzilla-Filme, läuft dort direkt im Kino, während Chi mit ihrer Mutter im Kino ist. Das hat mich übrigens sehr gefreut. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich hatte Chi the Pratt ja vorher gar nicht gesehen. Aber als ich dann Son of Godzilla dann plötzlich im Kino gesehen habe, habe ich mich gefreut. Ging's dir auch so? Oder du bist gar nicht so der Godzilla-Fan? Ne?
Nee, ich bin nicht so der Riesen-Godzilla-Fan, aber ich fand die Sequenz, die zu sehen war, die fand ich eigentlich ganz niedlich, muss ich sagen. Aber dass sie halt quasi diese Referenz mit eingebaut haben, das fand ich schon sehr witzig.
Ja, so ist es. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus gar nicht so viel über den Film zu sagen. Hast du noch ein paar Anmerkungen, die du machen willst? Ich meine, der Film hat auch einen speziellen Look, der ja auch angelehnt ist natürlich an den Look des Mangas. Deswegen sieht der Film auch so aus. Für mich vollkommen in Ordnung, konnte ich mit umgehen. Aber ansonsten gibt es gar nicht so viele Sachen noch zu sagen. Was, oder hast du noch was?
Naja gut, also man muss schon sagen, der Film, wie man das ja auch quasi schon bei meinen Nachbarn, die Yamadas, kennt, mutet so ein wenig an, als wäre er episodenhaft aufgebaut. Also es gibt quasi eigentlich immer so abgeschlossene Sequenzen und klar, und die folgenden Sequenzen beziehen sich zwar auf das, was man vorher ein bisschen gesehen hat, aber es ist jetzt nicht so wirklich eine richtige stringente Handlung. Ne? Das ist so mein Eindruck. Aber ich mochte persönlich irgendwie vor allem den Humor des Films. Also ich glaube, das war der für mich persönlich lustigste Film von allen, die wir bis dato besprochen haben.
Obwohl da auch viel Slapstick auch zu sehen ist.
So, das war für mich war das irgendwie kein Slapstick in dem Sinne von Schenkelklopfhumor, sondern es war halt eher so so eine Art Nonsens-Humor, wie man ihn teilweise vielleicht irgendwie hier von Monty Python kennt, beziehungsweise
du ziehst heute die Vergleiche mit den ganz Großen. Erst Herr der Ringe und jetzt Monty Python, die wahrscheinlich auch die witzigste Sketch-Comedy wichtigste seiner Zeit waren und auch heute noch wirklich oben mitspielen. Aber ja, finde ich krass, finde ich gut.
Oder zum Beispiel auch etwas aktueller von Kyoto Animation, die Serie Nichiyu, My Ordinary Life, die ich wirklich liebe. Und die hat auch einen ähnlichen Nonsens-Humor, wo der bei Nichiyu tatsächlich noch wesentlich besser ist, aber es geht halt bei Chi the Bread tatsächlich auch in die Richtung. Also das mochte ich halt sehr.
Auf jeden Fall Empfehlung dann wahrscheinlich von dir auch für die Serie. Man muss ja sagen, auch wir sind 81, das sind ja, wenn ich richtig rechne, 41 Jahre, fast richtig gerechnet, bis heute her. Also von der Qualität auch so, der Struktur kann man gar nicht meckern. Also ich kann das auch total nachvollziehen. Aber von meiner Seite aus können wir schon zum Rockranking kommen, lieber Thomas. Siehst du es auch so?
Ja, können wir gerne machen.
Da bin ich gespannt, weil ich tatsächlich jetzt nicht der größte Fan des Filmes bin, aber ich finde den gut, aber tatsächlich mehr auch nicht. Da fangen wir doch direkt mit der Umsetzung an. Lieber Thomas, wie viele Punkte gibst du von 1 bis 8? 1 bis 8 ist die maximale Punktzahl, 1 ist die Mindestpunktzahl. Wobei, haben wir schon mal 0 Punkte vergeben? Ich glaube nicht. Also 1 ist die niedrigste Punktzahl. Wie viele Punkte vergibst du diesem Film?
Also, die Umsetzung bekommt von mir tatsächlich eine 7. Man muss das natürlich irgendwie den Film, auch wie immer, auch bei vielen anderen Filmen, die wir besprochen haben, im Kontext der Zeit sehen. Und natürlich kannst du Cheer the Bread nicht mit späteren Ghibli-Produktionen vergleichen. Aber trotz alledem, finde ich, steckt der Film voller Details und ist wirklich, man merkt den Animateuren an, den Zeichnern, dass sie wirklich Spaß mit den Charakteren hatten und auch irgendwie die Hintergründe von Osaka zu gestalten. Und also mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich fand die Umsetzung für die damalige Zeit wirklich gut. Und deswegen gebe ich 7 Punkte.
7 Punkte, gut, da liegen wir tatsächlich ein bisschen auseinander. Ich fand es auch vollkommen in Ordnung. Ich habe gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fan des Zeichenstils in dem Fall, aber der basiert ja auch auf dem Stil des Mangas. Aber ansonsten hab mich unterhalten gefühlt, aber ich habe schon auch gemerkt, dass ich häufiger auf mein Handy geschaut habe als manch bei anderen Ghibli- oder Prä-Ghibli-Produktionen. Deswegen vergebe ich hier einfach 5 Punkte für die Umsetzung. Aber Action, das war vorhanden. Action hat man gesehen. Es gab viele Schlägereien, viele auch Kämpfe zwischen Katzen und deren Hoden. Aber bin ich gespannt, ob es bei dir und oder vor allem für welche Punkte alles hier bei dir gereicht hat.
Ja, also es war immer was los, muss ich schon sagen. Und es hat irgendwie auch Spaß gemacht. Und ja, die Action war für mich eine 6-Punkte-Bewertung wert.
Okay. Da stehen wir überein. Auch ich habe hier 6 Punkte für die Action gegeben, denn das, wie du es gesagt hast, es war immer was los. Und ich mochte natürlich auch, ich mochte die Kämpfe dann auch irgendwie ganz gerne. Das hat schon sehr, sehr gut gepasst. Von daher gibt's von mir natürlich hier auch die 6 Punkte. Aber im Humor, ich bin mir ziemlich sicher, du hast ja gesagt, für dich bisher die lustigste Produktion. Da bin ich ganz gespannt. Da kann es ja eigentlich fast nur die Hauptpunktzahl geben. Bei mir war es nicht ganz so. Also, wie viele Punkte hast du dem Humor gegeben, lieber Thomas?
Ja, das hast du jetzt richtig eingeschätzt. Ich habe tatsächlich Cheer the Bread für Humor 8 Punkte gegeben.
Krass.
Mein Humor wurde getroffen.
Ich habe auch sehr viele Humorpunkte gegeben. Ich habe vielen Filmen schon diese gleiche Anzahl gegeben, aber nicht jedem Film tatsächlich. Einige Filme lagen auch deutlich drunter. Ich habe maximal mal 7 Punkte für den Humor, wenn ich mich erinnere, gegeben, noch niemals 8. Aber hier, es war okay, es war nett. Ich mochte die Charaktere schon, aber so richtig gelacht habe ich jetzt nicht. Ich habe mal geschmunzelt und das hat aber auch gereicht. Auch ich habe mehrmals geschmunzelt, muss ich sagen. Das hat auf jeden Fall gereicht für 6 Punkte beim Humor. Jetzt bin ich gespannt, der Plot. Ich habe es ja schon auch so ein bisschen kritisiert oder nicht wirklich kritisiert, aber es waren halt auch Ausschnitte aus dem Leben. Es war zwar eine übergeordnete Handlung so ein bisschen zu sehen oder am Ende kam es ja dann auch wieder zusammen. Allerdings so richtig toll fand ich den Plot, so richtig fesselnd fand ich den Plot im Endeffekt auch nicht. Ich mochte die Charaktere deutlich mehr als die Geschichte dahinter. Wie viele Punkte hast du dem Plot gegeben? Ich habe es ja jetzt im Grunde schon vorweggenommen, dass es bei mir im mittleren Bereich liegt.
Ja, also ich sag's einfach schon mal vorab, also ich habe dem Plot 6 Punkte gegeben, auch wenn ich sage, das war eher so episodenhaft aufgebaut, aber ich fand trotzdem, dass teilweise bei den Charakteren eine tolle Charakterentwicklung stattgefunden hat, vor allem bei dem Yakuza-Boss, der nachdem Antonio, sein Kampfkater, den er über alles geliebt hat, gestorben ist und er dann anfängt, ein Okonomiyaki Grillrestaurant aufzumachen und eigentlich eine sehr entspannte und friedfertige Person geworden ist. Das hat mir eigentlich zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ob das jetzt wirklich Sinn gemacht hat, dass Chi alles daran gesetzt hat, Vater und Mutter wieder zusammenzubringen. Weil ein wirklich heiles Familienleben haben sie dann eigentlich nicht geführt. Die Familie hat eigentlich mehr oder weniger durch die ganzen Nebencharaktere, die bei der Familie ein- und ausgegangen sind, eigentlich an Lebendigkeit gewonnen. Aber trotz alledem fand ich eigentlich, ja, durchgehend bin ich bei der Stange gehalten worden und es hat sich alles irgendwie immer Stück für Stück weiterentwickelt und ich fand, das hat alles Sinn gemacht. Und auch dann am Ende nochmal das Duell zwischen Antonio Junior und Kotetsu, dem Kater von Chie, was mich dann sehr so an amerikanische Westernfilme aus den 60er Jahren erinnert, so High Noon oder wie auch immer, wo dann quasi so eine spezielle Duellatmosphäre geschaffen worden ist. Also das fand ich schon alles richtig prima. Also deswegen für mich schon gerechtfertigt 6 Punkte.
Ja, ich habe hier die 5 Punkte gegeben. Ich hatte ja vorher schon mal angedeutet. Und zur Charakterentwicklung vielleicht auch des Yakuza-Chefs. Es reicht ja, wenn er betrunken ist, dann fällt er wieder in den alten Charakter zurück.
Ja, aber so ist das halt.
So ist das halt. Aber trotzdem, das reicht mir dann nicht hier für die 6 Punkte. Habe ich 5 Punkte gegeben. Aber die Musik, die fand ich irgendwie ganz nett. Die hat Spaß gemacht, wobei die während des Films natürlich nicht unbedingt sehr präsent war. Ich mochte den Abspann. Da wurde ja nochmal eine kleine Geschichte erzählt. Ich mochte auch das Intro. Also mir hat die Musik relativ gut gefallen. Jetzt nicht überragend, das kann man bei weitem nicht sagen. Aber okay, also wie war es bei dir?
Ja, Opening und Ending waren okay, kann man sagen. Waren Songs, die wirklich Spaß gemacht haben. Die Musik während des Films, ach ja, die ging so ein kleines bisschen unter. Ich denke mal, da ich sie nicht als störend empfunden habe, hat sie zu den Szenen gepasst, die zu sehen gewesen sind. Da habe ich dann einfach mal nur 4 Punkte gegeben.
Ah, okay, ich bin da sogar auf die 5 gegangen, einfach weil mich Opening und auch die Schlusssequenz doch unterhalten haben, muss ich sagen. Aber Heususenfaktor, also geweint habe ich kaum, aber emotional berührt hat mich das schon ein paar Mal tatsächlich, muss ich sagen. Jetzt nicht übermäßig, aber zumindest hat es mich ein bisschen berührt. Wie war es bei dir?
Ja, ging mir ähnlich. Also für eine Träne hat es nicht gereicht, aber das, wie du schon gesagt hast, emotionale Berührtsein auf jeden Fall. Gerade solche Geschichten, wo Chie sich dann quasi mit ihrer Mutter heimlich trifft und wie sie da anfängt, einen ganz anderen Charakterzug von sich zu zeigen, als wenn sie mit ihrem Vater zusammen ist oder sich im Grillrestaurant befindet. Das war schon rührend, muss ich sagen. Und dafür, dass ich mich angerührt gefühlt habe, habe ich 4 Punkte gegeben.
Ja, und da streiche ich alles ganz genauso, wie du es gesagt hast, inklusive der Punktzahl, die ich auch genauso vergeben habe. Da komme ich auf einen Gesamtwert, einen Zwischenwert von 5,2. Deiner muss ja dann auf jeden Fall höher liegen, oder?
Meiner liegt bei 5,8.
Okay, 5,8. Beim persönlichen Geschmack, ich habe schon gesagt, so richtig bekommen hat mich der Film nicht. Aber er hat mich erreicht, aber da gab es deutlich andere Filme. Gerade so auch die Filme in den letzten Monaten, auch Serien, die wir besprochen haben, bei denen ich wirklich mehr drin war. Und ja, deswegen gibt es bei mir hier nur 5 Punkte.
Ja, und mir hat er sehr gut gefallen. Also ich finde, das ist einer der schönsten Takahata-Filme. Natürlich abgesehen von den Glühwürmchen, die unerreichbar sind, aber wie auch immer. Aber zum Beispiel im Vergleich mit Panda Kupanda, Pompoko oder den Yamadas oder wie auch immer, hat mir Shear the Bread tatsächlich besser gefallen und daher habe ich 7 Punkte gegeben.
Ich finde aber, der Vergleich mit den Yamadas, der ist tatsächlich dadurch, dass es beides Takahata-Filme sind, auch irgendwie gegeben. Gar? Familie, Familiengeschichten, Ausschnitte und so. Aber wenn man so direkt die gegenüberstellt, würde ich auch behaupten, ich weiß nicht, wie es bei der Punktzahl damals war, aber würde ich auch behaupten, dass der Film für mich unterhaltsamer ist, auf jeden Fall. Also dieser hier als die Yamadas. Bei mir macht es eine Gesamtpunktzahl von 10,2 mit dem persönlichen Geschmack zusammen und komme auf eine Platzierung in den Top 20, aber nur gerade so am Rande, 20. Platz, bisher bei allen von uns bewerteten Produktionen. Wie ist es bei dir?
Bei mir liegt die Endpunktzahl bei 12,8 und Platzierung ist bei mir eine 12.
Perfekt. Damit bist du ein paar Plätze vor mir, aber am Endeffekt in der Gesamtplatzierung landet Chie the Bread auf dem 19. Platz Aber immerhin, immerhin in die Top 20 für so eine Frühproduktion, die ich vorher auch tatsächlich nicht kannte, die ich nur für unseren Podcast mir angeschaut habe, dann doch eine gute Platzierung, oder Thomas?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass jeder, der Ghibli-Filme mag, sich mit den für die Werke von Takahata und Miyazaki interessiert, schauen sollte, dass er Shear the Bread sich wenigstens mal anschaut.
Ja. Ne?
Weil das ist jetzt, wie gesagt, kein Meisterwerk, wie man irgendwie das teilweise von, also wie die Glühwürmchen zum Beispiel oder die großen Miyazaki-Filme. Aber auf jeden Fall, wer sich für Studio Ghibli interessiert, der sollte sich auf jeden Fall auch mal Shear the Bread anschauen. Wie gesagt, gibt's leider nur auf Englisch, kann man aber auf YouTube sehen. Also kann ich nur empfehlen.
Ja, dasselbe muss man, glaube ich, aber auch über den Film sagen, den wir in 4 Wochen besprechen werden. Auch das ist ein Film, den es, glaube ich, nicht auf Deutsch gibt. Welcher Film wird es denn sein?
Das ist Gauchi the Cellist. Auch wieder ein Takahata-Film. Und ich glaube, da wird auch gar nicht so viel gesprochen in dem Film. Nee. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe ihn schon mal gesehen, liegt aber jetzt schon wieder ein Jahr oder anderthalb Jahre zurück. Ich bin sehr gespannt, mir den nochmal anzuschauen. Ich weiß, dass ich ihn damals sehr gut fand. Und ich, ja, und beim nächsten Podcast werdet ihr dann quasi erfahren, ob das immer noch so ist oder ob ich Shear the Bread besser fand.
Werden wir sehen. Ich bin auch gespannt, denn ich bin ja auch jemand, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, aber ich habe ja auch einige Jahre Cello gelernt, zumindest nie wirklich gespielt, weil ich nicht geübt habe. Also ein Cello steht bei mir hier in meinem Raum. Vielleicht grabe ich es mal raus und versuche es extra für den Podcast. Ich würde aber mal sagen, für euch lieber nicht. Lieber sage ich Tschüss für heute und gebe dir die Abschlussworte, lieber Thomas. Das war's für den heutigen Podcast. Ich bin raus. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Arigato gozaimashita. Matane, bye bye.